Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Fotografin in Düsseldorf. In der letzten Episode dieses Podcasts habe ich aus meinen autobiografischen Notizen vorgelesen und dies ist nun die Fortsetzung. Und wie ich schon gesagt, es würde mich wirklich sehr interessieren, ob es dich überhaupt interessiert, was ich da so aufgeschrieben habe über mein Leben und meine Arbeit. Also hier in den ersten Kapiteln geht es eigentlich mehr um mein Leben und weniger um die Fotos, aber eigentlich doch um die Fotos, oder? Ja, es geht eigentlich immer um die Fotos, weil die Fotografien lösen Erinnerungen aus und über die schreibe ich. Also, viel Spaß bei Kapitel 2. Zur Erinnerung, die letzte Episode endete damit, dass ich gesagt habe, jede meiner Fotografien ist ein Spiegel von Lebensphasen, eine konzentrierte Geschichte, festgehalten im Bruchteil einer Sekunde. Sie erzählt nicht nur von der Welt um mich herum, sondern offenbart auch etwas über mich. Kapitel 2. Wer bin ich? Es gibt sie, die unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile in mir. Da ist die Fotografin, die analog gearbeitet hat. Da war die Mixed-Media-Künstlerin und gegenwärtig ist da die Studiofotografin, die digital arbeitet. Außerdem die Frau, Mutter, Schwester und Großmutter. Durch die Erinnerung, die ich aufschreibe, scheint es mir manchmal so, als würden die verschiedenen Teile zusammenfallen, wie ein Mosaik, das endlich sein vollständiges Bild offenbart und sich die bisher verborgenen Fäden zeigen, die alles miteinander verbinden. Doch noch entgleiten sie mir immer wieder. Hin und wieder meine ich zu erkennen, dass all diese Teile immer schon miteinander verbunden waren und Teil eines größeren Ganzen sind. Ich frage mich, was ich tun kann, um dieses Gefühl festzuhalten. Leben heißt wachsen, und ich bin gespannt, wohin dieser Weg mich führen wird. Und wieder einmal ist es die Auseinandersetzung mit der Fotografie, die mir diesen Blick auf mein Leben eröffnet hat. Die Fotografie hat mein ganzes Leben begleitet und war stets ein Ausdruck dessen, was mich in der jeweiligen Zeit bewegt hat. In meiner Jugend war ich fasziniert davon, mit der Kamera das Leben in Bewegung zu erfassen und den Moment in Reportagen festzuhalten. Diese Art des Fotografierens spiegelte meine Neugier und Energie wider, lebendig, dynamisch und offen für die Welt. Heute hingegen empfinde ich die Porträtfotografie und die damit verbundene Ruhe als den passenden Ausdruck für mich. Es ist ein stilles, aber intensives Arbeiten, bei dem ich die Menschen vor meiner Kamera bewusst in den Mittelpunkt stelle. Gemeinsam erschaffen wir Bilder, die Wesentliches über sie erzählen. Was ist meine Identität? Sich immer wieder diese Frage zu stellen, ist quälend. Dann dieser Zweifel an meinem Selbstwert. Seit Jahren scheinen sie meine ständigen Begleitung und Herausforderung gewesen zu sein. Heute frage ich mich, ist die Suche nach Identität vielleicht eine Reise, die niemals endet? Vielleicht ist Identität auch etwas, das sich bildet aus all den Fragmenten und Bruchstücken meines Seins. Wie etwas, das ganz langsam seine Form annimmt und am Ende ein Ganzes zeigt, das ich nie für möglich gehalten hätte. Kapitel 3. Ist es nicht wirklich faszinierend und berührend, wie jede von uns eine einzigartige Geschichte zu erzählen hat? Hinter jedem Lächeln, jeder Falte und jedem Blick verbirgt sich ein Universum von Erfahrungen, Lektionen und Momenten, die darauf warten, geteilt zu werden. Ich liebe diese Vielfalt an Geschichten. Sie macht meine Welt so reich und vielschichtig. Meine Geschichte beginnt im Jahre 1950 in Wülfrath, einer Stadt in Nordrhein-Westfalen. Hier war die Welt überschaubar. Jeder kannte jeden. Frauen trugen Schürzen und füllten die ihnen zugewiesenen Rollen aus. Für die Jugend waren die 50er Jahre jedoch eine ganz eigene Zeit. Sie wollten sich von den Traditionen der Eltern lösen, ohne sie völlig aufzugeben. Der Rock'n'Roll war für viele das große Versprechen von Freiheit. Es war die Zeit der Halbstarken. Die Mädchen schwärmten von Petticoats und taillierten Kleidern, während die Jungs enge Jeans und Lederjacken trugen und Motorrad fuhren. Es waren kleine, aber deutliche Signale eines Aufbruchs und da war dieser kleine, rebellische Funke, der die 50er für die Jugend zu einer aufregenden Zeit machte. einer Zeit, in der sie einen eigenen Weg suchten, auch wenn dieser noch zwischen Tradition und Aufbruch pendelte. Die genauen Umstände, unter denen sich meine Eltern kennengelernt haben, sind mir unbekannt. Meine Mutter, Maria Luise Lydia Stabel, geboren am 10. Juli 1913 in Wülfrath, hatte bereits viel durchgemacht, als sie meinen Vater, Heinrich Hermann Knappe, geboren am 13. Februar 1902 in Hannover-Linden, traf. Ihr erster Mann, der Vater meiner Schwester Roswitha, blieb im Krieg. Mein Vater war zum Ende des Zweiten Weltkriegs als Soldat in amerikanische Gefangenschaft geraten. Doch auf dem Transport in ein Lager gelangte ihm die Flucht. Meine Eltern heirateten am 26. März 1949. Die Wohnung, in der meine Familie wohnte, war dieselbe, in der meine Mutter 1913 geboren worden ist. Diese befand sich in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses auf der Goethestraße 14 in Wülfrath. Das Klo auf halber Treppe und ein Badezimmer gab es nicht. Wir wuschten uns jeden Morgen über dem Spülbecken in der Küche. Meine Schwester bewohnte eine Mansarde, eine Etage über unserer Wohnung. Diese Mansarde wurde, als sie heiratete und auszog, zu meinem Zimmer. Ich erinnere mich an wöchentliche Besuche in der städtischen Badeanstalt, wo meine Mutter und ich ein Wannenbad buchten. Meine Oma, deren Wohnung das früher einmal war, die Mutter meiner Mutter, kam regelmäßig zu Besuch. Dann wurde es eng. Ihr Sohn Karl, der Bruder meiner Mutter, wohnte mit seiner Familie im eigenen Haus in Ratingen. Dort hatte meine Oma auch ein eigenes Zimmer. Ihre Schwester Lydia bewohnte eine Villa in Büderich bei Düsseldorf. Und Elfriede Stabel, geborene Schenkmann, meine Großmutter, reiste also zwischen diesen Standorten hin und her. Ich erinnere mich noch daran, dass ich ihr beim Anziehen ihrer Strümpfe behilflich sein musste. Genauer gesagt musste ich diese an einem Strumpfhalter befestigen, Stellen, die sie selbst nicht mehr erreichen konnte. Nie vergessen werde ich, dass die Haut an diesen Stellen, die ich da sah, sehr, sehr faltig war. Ich denke, sie war eine sehr stolze Frau, wenn auch nicht sehr groß. An unser Verhältnis zueinander kann ich mich nicht mehr erinnern. Meine Kindheit und die Jugend in Wülfrath waren geprägt von vielfältigen Erfahrungen und Eindrücken. Im Winter zum Beispiel gab es Schlittenfahrten auf der Parkstraße. Das war kalt, aber unglaublich spaßig. Zum Ende des Sommers gab es eine Kirmes. Dann das Schwimmbad. Ich habe dort schwimmen gelernt und in den Sommern meiner Kindheit dort die Nachmittage verbracht. Als ich in der Ausbildung war, sind meine Schwester und ich zusammen mit unserer Mutter zum sogenannten Frühschwimmen dort gewesen und erst danach gab es dann Frühstück. Oder das Parktheater, ein sehr repräsentativer Ort für Kino- und Theateraufführungen. Bei einer solchen Aufführung, etwa 1964, habe ich die SchauspielerInnen Gustav Knuth und Inge Meisel fotografiert. Dazu habe ich mir erlaubt, in die Garderobe der beiden zu gehen und sie anzusprechen. Die entstandenen Fotos habe ich den beiden dann auch per Post zugesendet und einen sehr freundlichen Brief von Inge Meisel als Antwort bekommen. Später wurde aus dem Parktheater ein Supermarkt. Jeden Samstag gab es einen Wochenmarkt auf dem großen Platz hinter der Stadthalle. Der war fußläufig von unserer Wohnung entfernt. Den Platz gibt es immer noch, er ist heute der Parkplatz für Aldi, Rossmann und Co., die sich die ehemalige Stadthalle teilen. Oft habe ich als Kind meine Mutter auf diesen Wochenmarkt begleitet und dabei ist wohl meine Liebe zu solchen Märkten entstanden. Denn dort gab es alles, so schien es mir, ein Metzger, Gemüse und Gummilitze. Weite Erinnerungen habe ich an die evangelische Kirche, in der ich von Pfarrer Kalteput konfirmiert wurde, oder an Schwester Dora, eine Ordensschwester, sie war meine Kindergärtnerin. Ich bin in die Parkschule gegangen, 8 Jahre lang. Frau Prisak war meine Turnlehrerin, Herr Aulich mein Klassenlehrer und Herr Schmitten war Rektor der Schule und zeitweise auch mein Klassenlehrer. Heidi, Ruth, Martina, Annelie und Gisela meine Schulfreundinnen. In meiner Erinnerung erscheint das Schützenfest, das jedes Jahr mit der Parade der Schützen begann. Ich erinnere mich daran, wie die Schützen sich auf der Goethestraße aufstellten. Es war ein Tag, den meine Mutter nie verpasste. Sie nahm ein Kissen und legte es ins offene Fenster, damit sie das Spektakel bequem beobachten konnte. In jener Zeit hatte ich einen treuen Freund, meinen Kanarienvogel Hansi. An Sonntagnachmittagen besuchte ich das alte Tonfilmtheater am anderen Ende der Stadt. Dort liefen dann extra für Kinder Filme wie zum Beispiel die Abenteuer von Dick und Doof Und wenn ich Lust auf Süßigkeiten hatte, ging ich zu Frau Kühlchen auf der Wilhelmstraße. Dort gab es eine unfassbar große Auswahl an köstlichen Leckereien, für die mein Taschengeld nie reichte. Ich erinnere mich an die Familie in der Nachbarschaft und deren Kinder, mit denen ich gespielt habe. Und, dass meine Mutter einmal im Monat die Waschküche im Keller des Hauses, in dem wir wohnten, benutzen konnte, um die Wäsche unserer Familie zu waschen. Von der Waschküche aus kamen wir auf eine Wiese, die sich hinter dem Haus erstreckte. Dort wurde die Wäsche zum Trocknen aufgehängt oder zum Bleichen auf die Wiese gelegt. Diese Wiese diente nicht nur solchen praktischen Zwecken, sondern war auch ein Spielplatz für uns Kinder. Wir spielten auch auf der Straße und die einzige Regel, die es gab, hatte meine Mutter aufgestellt. Komm nach Hause, wenn es dunkel wird. Es war eine wunderbare Zeit, die sich erst änderte, als ich in die Schule kam. Als ich dann ein Teenager war, erlebte ich, dass meine Mutter erst dann selbst ins Bett gehen konnte, wenn ich wieder zu Hause war. Heute, nachdem ich selbst Mutter einer Tochter bin, weiß ich, warum das so war. Damals konnte ich es nicht verstehen. 1967, am Heiligabend, starb mein Vater. 1971 wurde ich 21 Jahre alt und somit volljährig und bin ausgezogen. Bis dahin musste ich meiner Mutter von dem Geld, das ich verdiente, ein sogenanntes Kostgeld abgeben. Meinen Beitrag zur Haushaltsführung. Meine erste eigene Wohnung war der ausgebaute Dachboden eines Einfamilienhauses in Hochtal mit einem sehr eigenwilligen und übergriffigen Vermieter. Hochtal, bis 1938 Mehlrad, ist der größte und östliche Stadtteil der Stadt Erkrath im Kreis Mettmann und ist ab Anfang der 1960er Jahre als Entlastungsstadt für Düsseldorf entstanden. Rund 50 Jahre nach meinem Wegzug aus Wülfrath kehrte ich mit meiner Ausstellung knappe 70 in meine Geburtsstadt zurück. Am 16. Januar 2022 wurde sie im Niederbergischen Museum in Wülfrath eröffnet. Sie bestand aus Teilen meiner Retrospektive, die 2020 erstmals in Düsseldorf ausgestellt worden war. Meine Familie, die in der Stadt gelebt hatte, war inzwischen verstorben und ich wollte herausfinden, ob ich noch Wurzeln in Wülfrath habe, in der Stadt, in der ich aufgewachsen und 21 Jahre lang gelebt hatte. Und so entstand die Idee zu einem Porträtprojekt Frauen in Wülfrath. Ich hielt die Idee für vielversprechend. Da ich keine persönlichen Kontakte mehr in Wülfrath hatte, war ich auf Unterstützung angewiesen. Anfangs fühlte ich mich ermutigt und fand es spannend, Frauen in Wülfrath zu treffen und ihre Geschichten zu hören. Doch im Laufe der Zeit hatte ich immer häufiger das Gefühl, dass meine Idee nicht auf wirkliche Gegenliebe stieß. Was zu Beginn so lebendig und vielversprechend war, begann sich zunehmend anstrengend und unbefriedigend anzufühlen. Es schien, als ob ich mehr versuchte, etwas aus der Vergangenheit zu retten, als wirklich etwas Neues zu schaffen. Das war besonders enttäuschend, weil ich beschlossen hatte, mich auf das Abenteuer einzulassen und außerhalb meines Studios arbeiten wollte. Ich war nicht mehr die junge 21-jährige Fotografin, die aus Wülfrath weggezogen ist, sondern Porträtfotografin in Düsseldorf, die ihre Arbeit im vertrauten Umfeld ihres Studios gewohnt war. In der Zeit, in der ich Reportagen fotografiert habe, musste ich mich immer wieder auf unterschiedliche Orte einstellen, an denen ich fotografierte. Doch inzwischen war ich Porträtfotografin in meinem Düsseldorfer Studio und dort war mein Zuhause. Am Tag vor meiner ersten Verabredung in Wülfrath spürte ich bereits eine große Aufregung in mir aufsteigen. Am Morgen des 25. Januar 2023 erwachte ich früh, voller Erwartung und Lampenfieber. Für mich war es auch eine Reise in die Vergangenheit und eine Gelegenheit, neue Perspektiven auf vertraute Orte zu gewinnen. Doch der Gegensatz zwischen heute und den Erinnerungen an eine längst vergangene Zeit in Wülfrath wurde im Laufe der nächsten Termine immer spürbarer. In einem Moment der Klarheit wurde mir bewusst, dass dieses Projekt nicht mehr zu mir passte. Es fühlte sich nicht mehr wie eine Reise nach vorne an, sondern wie ein Versuch, etwas aus der Vergangenheit festzuhalten, das längst keine Bedeutung mehr für mich hatte. Die Arbeit, die anfangs so vielversprechend schien, fühlte sich zunehmend wie eine Last an. Schließlich habe ich das Projekt schweren Herzens aufgegeben, weil es mich mehr forderte, als ich bekam. Es war eine Entscheidung, die mir schwerfiel, aber ich wusste, dass ich diesen Schritt machen musste, um nach vorne zu kommen. In meiner Karriere als Fotografin war dies das zweite Mal, dass ich ein Projekt nicht zu Ende brachte. Das erste Mal war es das Thema Sinti, an dem ich scheiterte. Die Sinti, die vor allem in Deutschland und anderen Teilen Europas zu finden sind, haben eine lange Geschichte, die durch ihre eigene Sprache, Romani und ihre tief verwurzelten Traditionen geprägt ist. Wo vor dem Zweiten Weltkrieg gab es viele Orte in Städten, an denen sie sich trafen und versammelten, ihre kulturellen Bräuche pflegten und ihre Identität bewahrten, so auch in Düsseldorf. Im Mai 1940 begannen die Nazis mit einer groß angelegten Deportation der Sinti aus ganz Westdeutschland, darunter auch zahlreiche Menschen aus Düsseldorf. Viele von ihnen wurden in Konzentrationslager verschleppt und die meisten kamen nie zurück. Die Überlebenden, die es schafften zu entkommen, kehrten nach dem Krieg auch nach Düsseldorf zurück. Ich habe einen Sozialarbeiter gefragt, der damit zu tun hatte, warum. Und seine Antwort war, weil es ihre Heimat ist. Mich hat meine Unkenntnis beschämt. Am Hackenbruch in Düsseldorf wurde für die Sinti eine Siedlung aus festen Häusern gebaut, ein Ort, an dem sie wieder zusammenfinden konnten. Ich hatte mir vorgenommen, eine Reportage über diese Siedlung und ihre Bewohner zu machen. Trotz der Unterstützung, die ich erhielt, fiel es mir schwer, mit den Menschen dort in Kontakt zu kommen. Das lag nicht an ihnen, sondern an mir. Es war, als ob eine unsichtbare Barriere zwischen uns stand. Ein Gefühl von Scham und Schuld lastete auf mir, besonders in den Momenten, in denen mir eine Frau gegenüber saß, die auf ihrem Arm ihre KZ-Nummer tätowiert hatte. Diese stumme Erinnerung an die Grausamkeit, die sie erlitten hatte, und die Atmosphäre in der Siedlung, die geprägt war von sozialer Armut, Ausgrenzung, Mangel, Einsamkeit, unter anderem, waren für mich schwer zu greifen und auszuhalten, sodass ich nicht in der Lage war, das Projekt zu vollenden. Dieses Versagen lastet immer noch schwer auf mir, obwohl ich es mir heute erklären kann. Kapitel 4. Die Schule, in die ich 1956 eingeschult wurde und die ich 8 Jahre lang besuchte, war die Parkschule. Ein Gebäude mit großen Flurfenstern und einem mächtigen Treppenhaus. Ich erinnere mich noch gut daran, wie es auf den Fluren gehallt hat. Das Beste daran war, dass ich sie zu Fuß erreichen konnte. Ich wurde im März oder April eingeschult, obwohl ich erst im Juni meinen 6. Geburtstag feierte. Schon damals war ich recht groß für mein Alter und das machte mich zu einem recht auffälligen Kind in meiner Schulklasse. Und mein Schwätzen wurde immer gleich vom Lehrer bemerkt. Das führte dazu, dass ich öfter aus der Klasse geworfen wurde, wohl eine Maßnahme, die in dieser Zeit üblich war, um SchülerInnen zu disziplinieren. Meine Mutter meinte, ich sollte einfach nach Hause kommen, wenn das passiert, was ich wohl auch das ein oder andere Mal getan habe. Ich hatte es ja nicht weit. Die genauen Gründe, warum ich auf diese Art diszipliniert wurde, erinnere ich nicht mehr. Ein weiterer wichtiger Teil meiner Jugend waren die Falken, eine der ersten Jugendorganisationen, die sich im westdeutschen Raum wieder formierten. Sie standen der sozialistischen Bewegung nahe, insbesondere den Ideen der SPD, und verfolgten das Ziel, eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Die Falken verstanden sich als politisch und sozial eng engagierte Jugendliche, die sich gegen die Autoritäten und die konservativen Normen der Nachkriegszeit stellten. Anders als die eher konservativ ausgerichteten Pfadfindern oder die in ihrer Struktur strenge und autoritäre Jugendorganisationen der Jungen Union, boten die Falken eine eher liberale, demokratische Form der Gemeinschaft an, die von Selbstbestimmung und Mitbestimmung geprägt war. Dann war da meine Schwester Roswitha, 10 Jahre älter als ich. Durch unseren Altersunterschied hatten wir nicht viel gemeinsam, obwohl es Fotos gibt, auf denen unsere Ähnlichkeit gefeiert wurde. Erst als Erwachsene haben wir eine intensive und gleichberechtigte Beziehung zueinander aufgebaut. Roswitha hat noch die Schrecken des Krieges miterlebt. Als ich geboren wurde, gab es weder Fernseher noch Auto, geschweige denn ein Telefon in meiner Familie. Doch es gab einen Fotoapparat und eine engagierte Frau, meine Mutter, die ihn eifrig nutzte. Schon die Mutter meiner Mutter ging mit ihren Kindern ins örtliche Fotoatelier, was zeigt, dass Fotografie in unserer Familie offenbar eine Selbstverständlichkeit war. Während andere mit den Schwierigkeiten des Krieges konfrontiert waren, fand meine Mutter offensichtlich immer Zeit und einen Weg, alltägliche Momente ihres Lebens in Fotos festzuhalten. Rückblickend finde ich das bemerkenswert und empfinde Dankbarkeit, dass es diese Fotos gibt. Sie sind ein Stück meiner Familiengeschichte. Das war es bisher. Wie ich schon anfangs erwähnte, würde mich wirklich interessieren, ob es dich interessiert und ob du gerne weitere Seiten aus meinen biografischen Notizen von mir vorgelesen bekommen möchtest. Eine kurze Notiz würde mir reichen und ich entscheide dann, ob ich es mache.